Ja, meine Damen, meine Herren, unser Thema heute Abend lautet: Die Himmel erzählen, was wirklich in den Sternen steht. Nun, was in den Sternen steht, das möchten wir alle gern wissen, gell? Die Astrologen holen das Blaue herab vom Himmel, sie lügen dabei. Aber dennoch gibt es Millionen und Abermillionen von Menschen, die täglich ihr Horoskop lesen. Stimmt's? Gehört jemand dazu in unserem Kreise heute Abend? Er soll mal seine Hand heben. Warum so feige? Es lässt sich wohl leben vom Wahrsagen, aber nicht vom Wahrheitssagen, gell? Ich möchte heute Abend mit Ihnen eine Wanderung, die viele tausend Jahre zurückreicht, gehen zum Sternenhimmel von Babylon zunächst und dann durch die Sintflut hindurchschreiten und mit Ihnen bis ins Paradies zurückkehren. Machen Sie sich also gefasst auf eine lange Reise, auf eine Zeitreise von vielen tausend Jahren. Also, fasten your seatbelts. Die Reise geht los. Wir landen schon in Babylon. So schnell geht das. Ja, die Sterne. Wenn es jemandem heute gelingt, aus dem Dunst der Städte herauszukommen und unter freiem Himmel des Nachts das Wunder droben am Sternenhimmel zu betrachten, dann wird er den Schöpfer doch loben, wie das auch sogar David getan hat, wie das Abraham getan hat. Ja, wie das viele Propheten getan haben und auch sogar, das sagte ich am Anfang, Philosophen. Sie erkannten an den Sternen den Schöpfer. Genau das sagt uns auch Paulus in seinem Römerbrief, dass wir aufgrund der Schöpfung auf den Schöpfer rückschließen können. Aber aufgrund der Schöpfung können wir nur die Allmacht Gottes erkennen und unsere Ohnmacht und wie vergänglich wir sind. Und dann kommt die Frage auf, auch bei Paulus: Ich, elender Mensch, wer will dich denn erlösen von diesem Tode? Aber darüber sagt uns anscheinend der Himmel nichts. Und darum hat uns Gott die Bibel gegeben. Und darin steht geschrieben, wie wir ins Paradies zurückkehren können. Ja, darin steht erstmal geschrieben, dass Adam und Eva die ersten Menschen im Paradies gewesen sind und Gemeinschaft mit Gott gehabt haben. Und dass sie dann gesündigt haben und dass Gott sie aus dem Paradies vertreiben musste. Und im Speise seines Angesichts musste dann Adam sein Brot essen und Eva mit Schmerzen Kinder gebären. Ihr wisst ja, dass der Geburtsvorgang der einzige natürliche Vorgang ist, der mit Schmerzen verbunden ist. Ist das nicht merkwürdig? Nun aber zurück zu den Sternen. Schon die alten Babylonier haben zu den Sternen geschaut. Und sie haben sehr gründlich, jahrtausende lang, die Sterne beobachtet und haben sehr viele Gesetze gefunden. Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft der Menschheit überhaupt. Stellt euch mal vor, damals hatte man keine Uhr. Man wusste, jetzt ist es etwa 7:45. Man wusste den Tag auch nicht genau. Man musste sich erst mal einrichten. Und erst einmal in der Landwirtschaft, der Bauer, wann sollte er pflügen, wann sollte er ernten? Ja, da musste er nach den Sternen schauen. Es ging gar nicht anders. Er musste Perioden haben, Zeitabschnitte. Nun, den Tag kannte er, von Morgen bis zum Abend ging die Sonne auf und die Sonne ging unter. Das war ein Tag. Tage vergingen. Wochen vergingen, 7 Tage und weitere 7 Tage. Dann vergingen Monde, Monate. Wenn der Monat zu Ende war, kam der Mond wieder, als kleine Lichtsichel am Westhorizont, wenn die Sonne untergegangen war. Ja, und dann gab es Jahre, auch das musste man feststellen. Man musste wissen, wann im Jahr man pflügen musste und wann man ernten konnte. Und darum musste man am Himmel gewisse Festpunkte haben. Und sehr bald gewann das Konturen am Himmel. Und der Mensch hat in seiner Fantasie in die Sterne hinein Bilder projiziert. Was waren das für Bilder? Können wir das wissen? Haben die Alten auch einen Stier am Himmel gehabt? Und die Zwillinge? einen Löwen, einen Krebs oder vielleicht eine Jungfrau oder den Schützen oder den Wassermann? Wer hat die Sterne erfunden? Und immerhin sagt uns Josephus Flavius in seinen jüdischen Altertümern im ersten Jahrhundert, dass die Söhne Seths, des Sohnes Adams, es gewesen seien, die die Astronomie erfunden hatten. Und vielleicht wusste er es aus alten Quellen. Wir wollen ja noch zu Adam zurück, ihr erinnert euch. Also so früh schon musste man in die Sterne schauen. Und dann wusste man auch, die Jahre zu zählen. Adam wurde ja 930 Jahre alt. Wie kann er von Jahren reden, wenn er nicht weiß, wie die Sonne wandert, wann sie wieder im Frühling auftaucht und im Herbst? Und noch etwas ist wichtig. Damals gab es gar keinen Frühling und gar keinen Herbst. Damals wuchs alles trotzdem im Überfluss, auch außerhalb des Paradieses. 12-mal im Jahr gab es Früchte. Man konnte 12-mal ernten. Heute nur einmal, nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Und es wird wiederkommen, wenn Jesus, der Sohn Gottes, vom Thron Gottes wiederkommen wird zur Erde, um sein irdisches Reich aufzurichten von Jerusalem, dann wird es wieder 12-mal im Jahr Früchte geben. Dann wird es wieder sein wie vor der Sintflut. Ihr könnt das vergleichen. Und es ist wunderbar, die Symmetrie in der Bibel zu erkennen. Es geht von Gott aus und dann schuf Gott. Ehe diese Schöpfung war, war der Schöpfer. Und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat all dies geschaffen. Und er wusste im Voraus, was geschieht. Er wusste auch von dem Sündenfall. Und er wusste, wie tief die Schöpfung fallen musste. Aber als dann die Zeit erfüllt war, da sandte er seinen Sohn. Von einem Weibe geboren. Und er hat uns wieder zurückgebracht ins Paradies. Jawohl, ins Paradies. Wie denn? Leben wir denn im Paradies? Nein, jetzt noch nicht. Denn etwas fehlt noch. Der neue Leib. Und das ist das Versprechen, das uns Gott gegeben hat, dass wir, die wir an Jesus als unseren Erlöser glauben, einmal im neuen Leibe wieder auf einer neuen Erde im neuen Paradiese leben werden. Ist das nicht wunderbar? Aber du musst Jesus als deinem persönlichen Retter in Anspruch nehmen. Wenn ich heute Abend euch meine Bücher schenkte, da wäre jemand sagt, oh, so ein dummes Buch, das möchte ich nicht haben. Nun ja, dann will er es nicht, dann hat er es auch nicht, oder? Aber ich möchte es ihm schenken. So will Gott uns auch die Erlösung schenken, das ewige Leben schenken in seinem Sohn. Denn er ist an unserer Stadt gestorben, damit wir leben können. Und Jesus ist auferstanden. Gott hat Jesus auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Das sagen die Jünger. Ist das nicht wunderbar? Und er ist zum Himmel gefahren, zum Thron Gottes, und er kommt von dort wieder zurück. Nun, der Himmel Gottes ist jenseits aller Sterne. Das muss doch so sein. Denn Gott war, ehe er die Sterne schuf. Aber als Adam ward, da waren schon die Sterne. Und die Sterne haben das Leid und das Elend gesehen und das Glück und die Freude und die Herrlichkeit. Und die Zerstörung und den Tod, den ersten Brudermord. Und auch die Sintflut. Und immer noch gehen die Sterne auf und unter, auch über dem Wüstensand und über allen Trümmerstätten. Aber nicht für immer. Diese Erde wird einmal zerstört werden und dann wird Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und danach sehnen wir uns. Nun zurück zu den Sternen. Die Babylonier also waren es schon im 4. Jahrtausend, so weit können wir zurückgehen mit Quellen, haben sie die Sterne beobachtet. Und sie haben natürlich auch unter anderem gewisse Phänomene gesehen, wie etwa solche Sterne mit einem langen Schweif, Kometen. Und sie wussten schon, dass auch diese Sterne wiederkehren. Manche sind nicht wiedergekehrt und sie ärgerten sich, dass sie sich falsch berechnet hatten. Aber sie wussten schon, dass sie wie Planeten in Bahnen laufen. Nun würden wir sagen, ja, das ist doch alles Astrologie. Wir dürfen doch nicht an den Himmel schauen. Als ich vor kurzer Zeit noch einen ähnlichen Vortrag über Sterne hielt, da meldete sich jemand aus dem Publikum und sagte, ja, steht nicht in Mose schon geschrieben, du sollst dein Haupt nicht zu den Sternen erheben, dass du ja nicht dein Haupt zu den Sternen erhebst und zu dem Heer des Himmels. Ja, sagte ich, da haben Sie recht. Darauf die Frage, ja, warum stehen Sie hier vor uns und verkünden uns etwas von den Sternen? Sie sind doch ein Astrologe. Ja, sage ich, meine liebe Dame, Sie müssen aber auch mal weiterlesen, was dort steht. Da steht nämlich, damit du sie nicht anbetest und ihnen dienst. Gott hat Abraham herausgeführt in die Nacht aller Nächte und hat ihm gesagt, schau gen Himmel, kannst du die Sterne zählen? Und Hiob, der Araber, der gläubig war, der an Jesus glaubte damals schon, an seinen Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt er. Und auch wenn diese meine Haut zerstört ist, werde ich doch aus meinem Leibe heraus ihn, meinen Erlöser, sehen. Und Gott spricht zu ihm, zu diesem armen Hiob, der so geplagt war. Im 38. Kapitel des Hiob spricht Gott zu ihm, kannst du binden die Bänder des Siebengestirns oder löst du etwa die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Was sehen wir hier? Zur Zeit Hiobs, im 3. Jahrtausend vor Christus, gab es schon das Siebengestirn und Gott nennt es so. Nicht weil Gott es so genannt hat, sondern weil die Menschen es so nannten. Die Babylonier nannten es auch genauso, das Siebengestirn, die sieben Sterne. Zerbettung. Ja, und auch der Orion ist erwähnt. Nun, der Orion heißt damals nicht Orion, sondern Kassil. Aber das ist das Äquivalent für das griechische Sternbild Orion, für diesen Jäger von Böotien, der schon bei Homer vorkommt. Ja, und auch von den Tierkreisbildern ist die Rede. Vom Tierkreis redet Gott. Ist das nicht Astrologie, würden wir sagen? Ja, es kommt darauf an, was wir damit machen. Der Tierkreis ist etwas ganz astronomisch-mathematisches. Man kann es pervertieren und kann darin etwas hineinlesen und sagen, ja, dieser Tierkreis und dieses Sternbild in jedem Tierkreis und jedes Tierkreiszeichen, das hat etwas für mich zu sagen. Und das haben die Astrologen auch gemacht. Die Griechen sind auf die Babylonier hereingefallen. Ja, die Athener wahrscheinlich. Die waren immer hellhörig, wenn es was Neues gab. Wir wissen von einem Astronomen aus Babylon, Berossos, der hat sich einen Jux daraus gemacht, dass die Griechen ihm alles glaubten. Sie glaubten ihm, dass bei der Geburt eines Menschen ein bestimmtes Sternzeichen wichtig sei und die Stellung der Planeten, der Wandelsterne wichtig sei. Und seitdem haben wir das übernommen von den Griechen. Und noch heute glauben die Leute daran, obwohl sie nicht wissen, nicht einmal wissen, was sein Sternzeichen ist. Da fragt mich jemand, was sind Sie für ein Sternzeichen? Sag ich, ich bin kein Sternzeichen, ich bin ein Mensch. Aber sag ich, dann sagen Sie mir mal, was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Ja, vage, ich bin ausgeglichen. Da sage ich, na, da freue ich mich, dass Sie nicht vor 2340 vor Christus gelebt haben, denn da gab es die Waage noch gar nicht. Nun ja, wenn das alles Astrologie ist, wenn das wirklich alles Astrologie ist, dann ist auch der Stern von Bethlehem Astrologie, oder? Seht, meine lieben Freunde, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn der David sagt, wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, was ist der Mensch, dass du dich seiner erbarmst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Also, wir dürfen schon zum Himmel schauen und sollen es auch tun. Denn wie uns Mose sagt, hat Gott die Sterne geschaffen zu Zeichen. Und als sein Sohn geboren wurde, da hat er das Zeichen am Himmel gesetzt. Und da kamen die Magier aus Persien oder aus Afghanistan wahrscheinlich und sagten, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Seinen Stern. Und dann erschrak ganz Jerusalem mit dem Herodes. Das hat sie nicht geahnt. Und damit hatten sie auch nicht gerechnet. Der Messias war geboren. Und er hatte heidischen Astrologen angeblich, die in Wirklichkeit Wissenschaftler waren. Denen hat er verkündet, dass sein Sohn geboren ist. Stellt euch das vor. Und als sie dann endlich in Jerusalem waren, und dann Herodes die Schriftgelehrten und die Pharisäer fragte, wo soll denn der Messias geboren werden? Und sie ihm das sagen konnten, ja, im Propheten Micha, da steht geschrieben in Kapitel 5, Vers 1, dass er in Bethlehem geboren werden soll. Meint ihr, einer dieser Schriftgelehrten sei nach Bethlehem gegangen? So ist das auch heute. Wer hat denn Jesus in derselben Nacht, in der er geboren wurde, gesehen? Die Priester, die Pharisäer, die Pfaffen, die armen Hirten. Aber ich will euch etwas sagen. Die armen Hirten haben zwar Jesus in der Nacht gesehen, in der er geboren wurde, aber die Magier haben ihn zwar nicht gesehen in jener Nacht, aber sie wussten Stunden vorher schon, dass der Messias, der Retter der Welt, geboren wurde. Ist Gott nicht großartig? Am Himmel zeigt er den Weisen, dass sein Sohn geboren ist, und er führt die armen Hirten direkt zur Krippe. Wie wunderbar und wie weise Gott ist. Nun, ich möchte mich aber nicht am Stern von Bethlehem aufhalten. Ich möchte Sie nur bitten, dass Sie denen nicht auf den Leim gehen, die sagen, heb dein Haupt nicht empor zum Himmel, denn das ist Astrologie. Die Sterne sind weder gut noch schlecht. Es kommt nur darauf an, was wir daraus machen. Ja, sagen wir, gut, es gibt also Astrologie, das ist heidnisch und falsch, und da gibt es biblische Astrologie oder so etwas, gell, würden wir sagen. Nun gut, was sind denn die Zeichen am Himmel? Ach ja, sagte mir jemand, das Kreuz des Südens, das hat Gott an den Himmel gesetzt, um zu zeigen, dass sein Sohn einmal auf Golgatha gekreuzigt werden würde. Ach ja, hat Gott das wirklich? Also dieses Kreuz des Südens, das ist frühestens erwähnt im Jahre 1576, und zwar von einem italienischen Seefahrer namens Andreas Corsali. Und danach erst, fast 100 Jahre später, haben die Astronomen es in den Sternkatalog aufgenommen. Ja, wenn das tatsächlich das Zeichen des Erlösers am Himmel ist, dann wundert es mich nur, dass die Babylonier genau an dieser Stelle ein Wildschwein hatten. Na sowas. Schaut doch mal. Diese vier Sterne, die vier großen Sterne, die angeblich das Kreuz bilden, die gehören zu dem Wildschwein, zu der Sau. Gell? Und diese Sau ist genau die Sau, die Nimrod getötet hat. Und Nimrod zu Ehren wurde genau diese Sau geopfert, und das zu Weihnachten bei den Saturnalien. Noch einmal, glaubt nicht denen, die irgendetwas faseln am Himmel, irgendwas sich heraussuchen und sagen, ja, da seht ihr es wieder einmal. Nein, nein, so ist es nicht. Ja, was sind denn nun die Zeichen am Himmel und was stand denn nun am Himmel? Wer hat es eingeführt und was haben sie in den Sternen gesehen, die Alten? Wenigstens nach der Sintflut, wissen wir das? Wenn wir wenigstens irgendwie einen kleinen Spalt öffnen könnten und in den Himmel der Alten schauen könnten, vielleicht der Babylonier nach der Sintflut, wäre das nicht wunderbar? Ja, wir konnten es bis vor kurzem nicht. Bis vor kurzem heißt bis vor etwa 24 Jahren. Denn im Jahre 1974 gelang mir eine Revolution. Nicht mir, dem Herrn sei Dank, weil ich dem Worte Gottes traute. Ich habe einfach die Bibel gelesen und dann habe ich ein bisschen Keilschrift studiert und habe ich beides verglichen und dann fiel mir etwas auf. Im British Museum in London gibt es eine kleine, unscheinbare Tontafel, 8 cm hoch, 6 cm breit. Und auf ihr ist minutiös geschrieben, was am Himmel steht. Eine astronomische Tafel. Da stehen die Aufgänge und die Untergänge aller möglichen Sterne und Sternbilder. Und die Kulmination und die jährlichen Aufgänge und die täglichen Auf- und Untergänge. Und die Sterne in ihrer Relation zueinander, in ihrer Position, was nördlich, was südlich, was östlich, was westlich, was davor, was dahinter steht, was zuerst aufgeht, was danach kommt. Ein richtiges Kompendium der Astronomie. Diese Tafel stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Ja, Astronomie im 3. Jahrhundert schon. Ja, aber als ich näher hinschaute und nachrechnete, merkte ich, dass das Beobachtungen sind aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Das heißt, diese Tafel wurde Generationen und Generationen lang, über Jahrtausende hinweg, minutiös aufbewahrt und abgeschrieben und immer wieder kopiert und kopiert und kopiert. Die ist da so wichtig. Tatsächlich, mit Hilfe dieser Tafel gelang es mir, den gesamten Sternenhimmel der Babylonier im dritten Jahrtausend zu rekonstruieren. Und das, obwohl man kurz vorher noch sagte, die Babylonier haben im dritten Jahrtausend noch nicht ihre Häupter zum Himmel erhoben. Sie kannten noch nicht einmal ein Sternbild. Und plötzlich ist der ganze Himmel übersät im dritten Jahrtausend. Da seht ihr, wie weit man mit der Wissenschaft kommt. Und denen glaubt nicht, die irgendetwas sagen, nur weil sie etwas meinen. Prüft das erste Mal. Und dann kam hinzu, dass ich nicht nur den Sternenhimmel rekonstruieren konnte, sondern ich fand, dass das berühmteste und älteste Heldenepos der Weltgeschichte, das berühmte Gilgamesch-Epos, am Himmel spielt. Nicht nur auf Erden, der Gilgamesch ist ein König von Uruk, sondern er spielt auch am Himmel. Das ist ein Himmelsschauspiel, wunderbar. Und wir wollen heute Abend ein bisschen in dieses Gilgamesch-Epos hineinschauen, damit wir besser verstehen, was denn wirklich am Himmel stand. Aber das wird nicht alles sein. Wir wollen ja noch durch die Sintflut zurück. Wir wollen ja noch zu Adam und Eva ins Paradies. Wir wollen es nicht vergessen. Und ehe ich überhaupt nun anfange, von Sternbildern der Alten zu reden, möchte ich euch ein bisschen wenigstens in die Astronomie einführen, in die sphärische Astronomie, damit wir uns heute Abend auch wirklich verstehen. Ich habe hier das Weltbild, vielleicht ist das falsch ausgedrückt, einen Teil des Weltbildes der Babylonier euch aufgelegt. In dieser Zeichnung steckt mehr als das, was ein Gymnasiast oder auch ein Professor der Universität heute vom Himmel weiß. Ich möchte nur das Wenigste dazu sagen. Geozentrisch gesehen, das heißt von der Erde aus, wo wir sind, von der Erde aus gesehen ist der Himmel, der Sternenhimmel wie eine Kuppel, wie eine große Kugel. Und unsere Erde ist ja nur winzig klein. Wenn wir sie uns jetzt so klein vorstellen, wie sie hier im Mittelpunkt ist, als eine Luftballon und sie dann aufblasen und sie bis zu den Sternen aufblasen könnten, dann würde der Äquator der Erde zum Himmelsäquator werden. Seht ihr das? Gut. Und an dieser großen Sphäre, da stehen die Sterne ganz fest. Deswegen heißen sie Fixsterne, sie sind fest. In vielen Jahrtausenden bewegen sie sich gegeneinander ein wenig. Aber in einer Generation etwa bleiben sie ziemlich konstant. Ja, an dieser Kuppel sind die Sterne wie Punkte auf einem Ball, auf einem Luftballon. Jetzt haben wir den Äquator und nördlich und südlich dazu ist der Nordpol und der Südpol am Himmel. Ja, aber außer den Sternen, die fest am Himmel sind, gibt es noch sogenannte Wandelsterne. Die Sonne und den Mond und den Merkur, die Venus, den Mars, den Jupiter und den Saturn. Von der Erde aus gesehen, die Erde selbst ist ja auch ein Wandelstern, wir drehen uns ja um die Sonne. Aber von der Erde aus gesehen ist es so, als stünden wir fest und alles drehte sich um uns herum. Sowohl die Sterne, die fest bleiben und immer auf dem Luftballon sich drehen. Aber die Sonne wandert auf einem schrägen Kreis. Seht ihr das? Diesen schrägen Kreis wandert sie einmal im Jahr herum. Und zwar im Frühling ist sie genau im Frühlingspunkt, am Schnittpunkt des Äquators mit dieser Sonnenbahn. Und dann wandert sie nördlicher auf dieser Bahn entlang und am Sommeranfang ist sie am höchsten Punkt angekommen. Ich bräuchte einen Zeigestock, wenn jemand vielleicht für mich bringen kann, oder einen Stift, danke. Also die Sonne wandert vom Frühlingspunkt beim Schnittpunkt mit dem Äquator, wenn Tag und Nacht sich die Waage halten, hier entlang, pro Tag etwa 1 Grad auf ihrer Bahn, der sogenannten Ekliptik, und im Sommer Sonnenwendepunkt, da ist sie an der höchsten Stelle angelangt, da wendet sie sich wieder zurück und wandert dann hier herab, und am Herbstpunkt, wenn Tag und Nacht sich wieder die Waage halten, dann steht sie hier wieder am Äquator, am Schnittpunkt mit dem Äquator, und wandert dann in die untere Hälfte hinab und ist dann am Winteranfang an ihrer tiefsten Stelle angelangt, am Wintersonnenwendefest. Am 21. Dezember heute, gell? Und dann wandert sie wieder langsam hoch, pro Tag etwa 1 Grad, und ist am Frühlingsanfang dann wieder im Schnittpunkt des Äquators angelangt. Aber die Sonne wandert exakt auf dieser Bahn. Das ist aber nicht der einzige Wanderer, wie wir sagten, sondern die anderen Wandelsterne wie der Mond und die anderen Planeten wandeln auch entlang dieser Bahn, aber nicht genau auf der Ekliptik. Wir könnten die Ekliptik vielleicht als den Mittelstreifen dieser Autobahn ansehen. Diese Autobahn am Himmel hat einen Mittelstreifen und auf diesem Mittelstreifen darf nur die Sonne wandern. Und links und rechts davon, nur bis 9 Grad nördlich und südlich entfernt, auf dieser Einbahnstraße, die dürfen immer nur nach so in dieser Richtung, niemals rückwärts laufen, mit einigen Ausnahmen. Die Planeten machen manchmal einige Schleifen. Aber normal dürfen sie nur in dieser einen Richtung nach vorne wandern, von West nach Ost, nicht von Ost nach West, wie die Sonne scheinbar wandert. Und das sind eben die Planeten und der Mond, die hier auf dieser Bahn wandern. Und die Bahn nennen wir den Tierkreis. Diese Bahn, auf der die Planeten hier entlang wandern, das ist der Tierkreis. Warum heißt der Tierkreis? Nun, wir nennen ihn deswegen Tierkreis, weil die Griechen ihn Zodiakos nannten. Aber Zodiakos kommt von Sodi. Und Sodi, das ist eine archaische Sprache, die Ursprache des indoeuropäischen Sprache. Sodi heißt der Weg. Und tatsächlich nannten die Babylonier auch diesen Tierkreis den Weg am Himmel. Das ist der Weg an dem Himmel, auf dem die Wanderer, die Planeten, die Sonne und der Mond entlang wandern. Wenn wir das im Auge behalten, werden wir uns wohl richtig verstehen. So, jetzt haben wir von den Wanderern am Himmel geredet und ich möchte vielleicht darauf eingehen, noch einmal, weil wir auch das über die Astronomie etwas aussagen können, aufgrund der Wandelsterne bei den Babyloniern. Dazu ist Folgendes ganz kurz zu sagen. Die Babylonier nach der Sintflut, also als die Sintflut alle hinwegraffte und nur 8 Menschen, Noah, seine Frau und seine 3 Söhne und deren Frauen gerettet wurden und die sich mehrten dann auf Erden und sie dann eine Ebene fanden im Lande Sinia, nämlich der heutigen Irak, nördlich des Persischen Golfes, im Zweistromland, da bauten sie Babylon. Gut. Und in Babylon hatten sie einen Turm und auch einen Beobachtungsturm. Auch wenn dieser Turm einstürzte, haben sie einen neuen gebaut und beobachteten von dort die Sterne. Und was machten sie? Im Laufe der Zeit, die ersten 7 Herrscher von Babylon waren hamitische Herrscher. Das waren Söhne von Ham und Enkel von Ham. Die waren Herrscher von Babylon. Babylon wurde ja nicht zerstört, sondern nur der Turm. Und der erste große und gewaltige, der Herrscher von, nicht nur Herrscher von Babylon war, sondern Weltherrscher wurde, war ja Nimrod, der gewaltige Jäger von Babylon. Ihr erinnert euch, das steht im ersten Buche Mose, im 11. und im 10. Kapitel. Im 10. und im 11. Kapitel. Ja, sie haben es folgendermaßen gemacht. Sie haben den Ham, einen der 3 Söhne Noahs. Noah hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und Ham haben sie in die Sonne gesetzt, als Vorfahren aller Söhne Hams. Ham heißt nämlich der Heiße. Und da die Sonne heiß ist, haben sie Ham in die Sonne als heiligen Ham gesetzt. Sie haben also ihn dann als Heiligen verehrt. Das war die Seele des Ham nach seinem Tode. Mit der Sonne wurde er identifiziert und man betete den heiligen Ham an und erwartete, dass er helfen könnte. Nun, der älteste Sohn Hams, war Kusch. Kusch, ihr kennt ihn, Kusch. Und Kusch war ja ein Ringleader beim Turmbau von Babel. Kusch war ein Herrscher von Babylon und auch von Uruk. Und da er der älteste Sohn war, hat man ihn dann in den am weitesten entfernten Planeten gesetzt, den man mit bloßem Auge sehen konnte, in den Saturn. Also das war der Alte, der älteste Sohn. Natürlich, der Saturn läuft von allen sichtbaren Planeten ganz langsam seine Bahn. Er ist schon sehr alt. Deswegen stellten auch die Griechen ihn mit einem Bart und auch mit einem Stundenglas noch da. Das ist der Saturn. Daher also der Saturn. Übrigens, Saturn, wie die Römer diesen Planeten nannten, ist ja ein semitisches Wort. Kusch ist das sumerische Wort, das, was Ham, die Sprache Hams, in der Sprache Hams. Aber im Semitischen heißt Ham Satur. Kusch heißt Verstecken und Satur heißt der Versteckte. Der sich versteckte, der Versteckte. Das nur nebenbei. Satur. Und übrigens Satur, hebräisch geschrieben, und wir wissen, dass man im Hebräischen den Buchstaben auch Zahlen zuordnet. Satur, hebräisch geschrieben, ergibt die Zahl 666. Gut, der Sohn des Kusch war Nimrod. Einer, der bekannteste Sohn des Kusch, war Nimrod. Ihn setzte man darum in den nächstnäheren Planeten, in den dicken, in den großen, den größten Planeten unseres Sonnensystems überhaupt, in den Jupiter. Und deswegen wurde er als der Gott Babylons überhaupt verehrt. Jupiter, Nimrod, der erste Weltherrscher, der das Bild auf den Antichristen ist, den letzten Weltherrscher von Babylon. Das ist also Nimrod. Ihn hat man im Jupiter verehrt und die Griechen haben ihn dann in Zeus verehrt. Und die Römer natürlich haben Jupiter ihn genannt. Nun, nach dem Nimrod herrschte in Babylon und in Uruk ein gewisser Lugalbanda. Das war ein richtiger Haudegen. Über ihn gibt es ein großes Epos im Sumerischen schon, im 3. Jahrtausend. Und natürlich hat man ihn in den Mars gesetzt. Und jetzt versteht ihr wohl, warum der Mars der Kriegsgott ist, oder? Noch heute. Das ist der Kriegsgott. Ja, und dann den nächsten, dann kommt ja die Erde. In die Erde hat man den Herrn der Erde gesetzt. Darüber werden wir noch reden. Ihr seht also, damals bereits, im 4. Jahrtausend vor Christus bereits nachweisbar, kannten die Babylonier das heliozentrische Weltbild. Kopernikus ist 5000 Jahre zu spät gekommen. Das heißt, sie wussten, dass die Planeten und auch die Erde sich um die Sonne drehen und nicht die Erde feststeht und die anderen mit Planeten und die Sonne sich um die Erde drehen. Das wussten sie schon. Und das ist in Vergessenheit geraten. Und Kopernikus hat es dann wieder aufgefrischt. Also, es ist alles schon mal da gewesen. So weise sind wir gar nicht, oder? Ja. Und dann hat die Erde natürlich einen Satelliten, ne? Den Mond. In diesem Mond, wurde der nächste Herrscher gesetzt von Babylon. Dumuzi hieß er. Dumuzi. Eigentlich Damasi, nur Dumuzi geschrieben. Wir werden auf ihn kurz eingehen. Und danach kommt dann, ja, ihr seht es, der nächstinnere Planet ist die Venus. Der einzige Planet, der weiblich ist, noch heute, die Venus. Was ist die Venus denn heute? Ja, die Göttin der Liebe. Ja, und in ihn wurde die Frau des Nimrod gesetzt. Die Frau des Nimrod, die hieß Ishtar. Ishtar. Die Ishtar. Ja, und dann, nach der Ishtar, der letzte Planet, der am schnellsten herumläuft, um die Sonne, ist der Merkur. Und in ihn setzten sie den letzten der sieben Herrscher von Babylon und Uruk, Gilgamesch. Und über den Gilgamesch gibt es dieses großartige Epos, das Gilgamesch-Epos, das aus dem 3. Jahrtausend stammt. Und das ausgegraben wurde im vorigen Jahrhundert. Nun, Nimrod war bei den Theologen immer eine Märchenfigur. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Theologen haben gemeint, Nimrod sei eine Märchenfigur. Man könne ihn vergessen. Aber die Sterne sagen die Wahrheit. Und Nimrod ist sogar auf Rollsiegeln des 3. Jahrtausends abgebildet und auch namentlich erwähnt. Etwa auf diesem Rollsiegel, Abdruck, es ist ein Abdruck eines Siegels. Ein Siegel ist ein Zylinder aus Stein, in dem man etwas eingraviert und den man über feuchten Ton rollt. Nicht? Und dann sieht man dann diesen Abdruck. Und dann wird er entweder an der Sonne getrocknet, dieser Abdruck, oder im Ofen gebrannt. Und weil man das gemacht hat, ist das alles erhalten geblieben. Der Ton ist erhalten geblieben. Wie wunderbar, dass wir das jetzt alles wissen. Sonst wüssten wir ja nichts mehr. Papier altert. Und es zerfetzt und zerreißt. Und nachher ist es nicht mehr. Viele Papyri sind nicht mehr vorhanden. Der Zahn der Zeit hat daran gearbeitet. Und auf diesem Bild sehen wir sogar Gilgamesch und Nimrod zusammen. Nun, ich werde uns erstmal den Nimrod zeigen. Nimrod ist hier abgebildet. Und zwar mit seinem Sohn. Damasi, mit seinem Sohn Damasi. Angeblich hat seine Frau Ishtar diesen Sohn nach dem Tode Nimrods erhalten und der Geist Nimrods habe sie geschwängert und daraus sei Dumuzi oder Damasi entstanden, der babylonische Erlöser oder Antichrist. Nun, neben dem Nimrod steht da ein Zeichen, ein Doppelzeichen, das heißt, wie Sie hier auch sehen, Kar Nun. Nun, Kar heißt Jäger und Nun heißt gewaltig. Also, dieser Mann ist der gewaltige Jäger von Babylon. Erinnert euch an die Bibel? Da heißt es, Nimrod war der Erste, der groß wurde von Babylon. Und deswegen sagt man, gewaltig wie Nimrod, der gewaltige Jäger. Ja? Also das ist sein Beiname, darin wird er identifiziert. Nun, Karnun ist das also. Das ist der hier. Daneben sehen wir Gilgamesch. Und Gilgamesch ist hier ein Mischwesen, ein Mensch und ein Stier zugleich. Weshalb? Nun, in der Ikonografie, bei der Abbildung, haben die Babylonier sich etwas gedacht. Nun, ganz einfach. Sie haben ja dem Planeten bestimmte Namen gegeben. Und der Planet, in den der Gilgamesch gesetzt wurde, wir erinnern uns, das war der Merkur, der am schnellsten um die Sonne herumläuft, der hieß Gu-Ut und das heißt Stier der Sonne. Also hat man ihn als einen Stiermenschen dargestellt und noch heute in der Astrologie wird der Stern für den Planeten als Zeichen der Stier mit den zwei Hörnern gezeichnet. Kennt ihr das? Ein Kreis mit einem Kreuz drunter und zwei Hörner obendrauf. Bis heute ist das so geblieben. Gut, also. Und ich möchte noch etwas zum heliozentrischen Weltbild sagen. Damals, das habe ich Ihnen gesagt, kannte man also schon das heliozentrische Weltbild, die große Errungenschaft der modernen Astronomie, dass eben die Erde sich um die Sonne dreht und auch die Planeten sich um die Sonne drehen. Und hier sehen Sie auf der rechten Seite eine Initiationsszene in den babylonischen Mysterienkult, also in den Geheimkult oder sagen wir in die Hochkirche. Das dumme Volk ist in der Niederkirche, gell? In der niedrigen Kirche. Wie in England auch. Da gibt es eine High Church und eine Low Church. So hat man es schon in Babylon gemacht. Die Wissenschaftler und die Geld haben, die machen mit bei der Hochkirche. Und das einfache Volk, das man für dumm hält, das aber klüger ist als die da oben, die müssen dann irgendwas anderes glauben. Und denen serviert man dann irgendetwas. Vielleicht ein Weihnachtsfest. Aber jetzt noch einmal zurück. Hier ist eine Initiationsszene und der Initiant, der eingeweiht werden möchte, steht vor dem hohen Priester, dem Meister auf dem Stuhl hier. Und er bittet. Was bittet er denn? Nun, er bittet, das können Sie sehen, Kass, erlöse mich. Und was sagt dann der hohe Priester? Te absolvo. Ja, sei frei, wörtlich, sagt er. Sei frei. Also schon der babylonische Priester konnte Sünden vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott oder, wenn es noch gegeben ist, dem Sohn Gottes. Sonst niemand. Wir können uns untereinander unsere Sünden vergeben, was jemand gegen einen anderen hat. Natürlich, ich kann verzeihen. Das heißt das. Aber deswegen kann nur Gott sie vergeben. Wenn sie bei Gott nicht vergeben sind, kann ich tausendmal sagen, dir sind deine Sünden vergeben, sie sind nicht vergeben. Oder? Nun also, was ist jetzt mit dem hohen Priester besonders? Nun ja, der hohe Priester hat ein Schälchen in seiner Hand, da ist dieses toxische Getränk drin, das der Initiant trinken muss, damit er Halluzinationen kriegt und damit er den Gott erkennen kann. Er wird erst ins Dunkel geführt und dann durchs Wasser und dann kommt er wieder herauf und plötzlich ist alles dunkel, lange ist es dunkel, plötzlich ist es hell und dann sieht er den Gott. Na, welchen Gott? Den Sonnengott Ham, den höchsten Gott der Babylonier. Ham, den Sonnengott sieht er. Denn das wurde ja von den Hamiten erfunden. Die ersten Herrscher von Babylon waren ja die Hamiten. Und Nimrod war ein Sohn, ein Hamit. Zum Beispiel Mizraim war ein anderer. Mizraim ist nach Ägypten gegangen. Noch heute heißt Ägypten Mizraim. Und deswegen sind sie Söhne des Sonnengottes. Ganz eindeutig. Die Pharaonen sind Söhne des Sonnengottes. Sie sind ja Söhne Hams. Nun, also dieses toxische Getränk in diesem sichelförmigen Behälter, das ist natürlich auch ein Sinnbild des Mondes. Ja, den hält er in der Hand. Nun, was sehen wir drüber? Die Sonne. Das ist eindeutig das Zeichen der Sonne. Und dann sehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Planeten. Also noch einmal. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Ja, wo bleibt denn die Erde? Wenn es heliozentrisch ist, dann müsste doch die Sonne sein und auch die Erde als Planet, der herumläuft. Augenblick. Die Erde ist auch abgebildet, aber stellvertretend, als Stellvertreter des Gottes der Erde, der hohe Priester ist der Stellvertreter des Gottes der Erde. Und er sitzt hier und er hält den Mond in seiner Hand, denn der Mond ist der Satellit der Erde und er dreht sich rum, der darf sich nicht wegbewegen von der Erde. Also hier ist das heliozentrische Weltbild auch abgebildet, demonstrativ. Hier kann man es sehen. Und das nur nebenbei. Nun zu Nimrod möchte ich noch etwas sagen. Nimrod wurde in den Planeten Jupiter gesetzt. Aber das ist nur seine Seele. Die Planeten sind nur die Seelen der Heiligen von Babylon. Aber sein Leib, das ist ein Sternbild oder ein Haus, ein Planetenhaus an der Ekliptik. Das ist der Schütze. In den Schützen setzt ihn selbstverständlich. Auf einem Pferd, aber mit dem Pferd sogar zusammen, als ein Kentaur. Kentaur, so nannten die Griechen dieses Sternbild. Kentaur ist reinstes Sumerisch und Semitisch zugleich, ein Gemisch. Ken, das ist ein uraltes Wort, das auch in Kain vorkommt. In Kain vorkommt. Und Kain heißt erbauen oder erbaut. Und Eva nannte Kain, ihren ersten Sohn, Kain, weil sie sich freute, dass sie mit Gottes Hilfe einen vollständigen Menschen erbaut hat. Darum nannte sie ihn Kain. Also der Kentaur ist ein Erbauer. Und Tower, wenn wir jetzt in England wären, würde ich sagen Kentaur. Und Tower ist der Turm. Das ist schon im Semitischen so und bei den Engländern auch so. Französisch heißt es Tour, Tour Eiffel, der Eiffelturm. Ja, Kentaur ist der Erbauer des Turmes oder auch der Umfassungsmauer. Nun Nimrod, das ist er hier, ist der Erbauer der Umfassungsmauer. Dafür ist er bekannt. Selbst die klassischen Schriftsteller sagen, Babylon ist von Nimrod mit einer Stadtmauer umbaut worden. Und er zog aus in die ganze Welt und hat die Mauern um die Städte gezogen und damit die Menschen vor den wilden Tieren bewahrt. Er war der große Jäger. Er hat also Städte bauen lassen und sie umgeben mit Umfassungsmauern. Deswegen ist er der große Erbauer. Er ist der erste Maurer nach der Flut. Und dann ist er der große Jäger. Und was ist von ihm bekannt? Dass er Leoparden, weil sie so schnell sind, zur Jagd abrichtete. Er hat Leoparden zur Jagd abgerichtet und darum ist neben dem Kopf des Kentaur Nimrods am Himmel der Leopard zu sehen. Nun, Nimrod heißt nicht etwa, lasst uns empören, wie die Theologen uns das immer vorgaukeln. Das könnt ihr immer lesen in theologischen Wörterbüchern und so weiter. Ja, es ist, lasst uns empören. Nimrod hieß, habe geheißen, lasst uns empören. Wie unsinnig. Und Nimrod ist der Leopardenbändiger. Das wissen auch die Klassiker. Und Leopard heißt im Semitischen Nimru. Und bändigen heißt Radu. Und Nimru, Radu oder Nimrad, wenn das U wegfällt, ist Nimrod. Der Leopardenbändiger. Also Nimrod ist kein Eigenname, sondern ein Titel. Und an diesem Titel erkannten ihn alle. Der Leopardenbändiger Nimrod. Also, das ist der Kentaur Nimrod. Übrigens, dieser Leopard ist dann ersetzt worden bei den Griechen durch einen, ja, also am babylonischen Himmel hat er Flügel und einen Leoparden dann. Und die Babylonier hatten dann die Griechen eingeweiht in ihren Mysterienkult und zeigten ihnen auch ihre Bilder. Und dann haben sie natürlich diese Bilder übernommen, die Griechen, und haben ihn auch abgebildet, diesen Kentaur, aber haben dann statt des Leoparden ein Leopardenfell um seinen Hals schwingen lassen. Und noch zur Zeit Ludwigs des Frommen, ja, das war ein frommer Mann jedenfalls, da hat ein unbekannter Astronom die berühmten Phänomena, ein Lehrgedicht des Arad aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, in der Übersetzung des Germanicus fein säuberlich aufgeschrieben, in Teilen, und dazu neue Bilder geschaffen. Und unter anderem auch dieses Bild des Nimrod. Und da seht ihr noch, da ist erhalten dieses Leopardenfell. Das zeichnet Nimrod, den ersten Herrscher von Babylon, den Weltherrscher, das Vorbild des Antichrist, den ersten Maurer nach der Flut aus. Ja, wir haben aber von der Venus geredet, von der Liebesgöttin, gell? Das war Ishtar. Was heißt Ishtar? Ishtar. Ishtar. Im modernen Hebräisch würde man sagen Eshet-Tar. Von Ishtar, die Frau. Ishtar heißt Frau. Und Tar, Taru, das heißt, das kennt man doch, das ist dasselbe wie Tower. Taru. Umdrehen oder umfassen. Oder auch der Turm. Das ist die Frau des Turmes. Wenn Nimrod der Erbauer des Turmes oder der Umfassungsmauer ist, dann ist seine Frau die Frau der Umfassungsmauer. Ganz eindeutig. Aber mehr noch. Und das ist jetzt interessant. Wenn das die Umfassungsmauer heißt, Ta, dann ist Ishtar, die Frau der Umfassungsmauer, auch die Frau von Eden. Und das ist nun wichtig. Und das haben die Babylonier gemacht in ihrem Mysterienkult, indem sie haarscharf daneben geschossen haben. Haarscharf. Sie sprachen von Ishtar und meinten die Frau von Nimrod. Aber das einfache Volk da unten, das dachte, ja, das ist die Frau von Eden, das ist Eva. Und jetzt sage ich Ihnen mal, die Frau des Jägers am Himmel. Die Seele der Ishtar war die Venus im Planeten, aber ihr Leib, ihr Körper, der war am Himmel an der Ekliptik, an der Sonnenbahn, als dieses Sternbild einer Jungfrau abgebildet. Warum als Jungfrau? Sie war doch die Frau Nimrods. Nein, sie gab sich als Jungfrau aus und hat gesagt, als Nimrod tot war, da ist er als Geist zu mir gekommen. Und ich wurde von ihm befruchtet auf übernatürliche Weise. Und dann habe ich den Damasi geboren. Und der Damasi, das ist der Erlöser, der schon in Eden verheißen wurde. Und dann wurde der Damasi sogar von einem Eber auf der Jagd getötet. Ja, und dann hieß es, ja, unser Damasi, unser Erlöser ist gestorben und ist der Tod. Ja, das wusste man doch. Hat nicht Gott Adam und Eva schon gesagt, ehe sie aus dem Garten Eden vertrieb, dass der Same des Weibes kommen würde und der Schlange den Kopf zertreten würde und dass die Schlange ihm in die Ferse stechen, beziehungsweise ihm die Ferse zermalmen, wörtlich zermalmen würde? Das wussten die auch. Also, jetzt war der Erlöser gestorben. Und jetzt warteten sie sehnsüchtig, dass er auch aufersteht, gell? Ach, das wäre doch was gewesen. Der falsche Erlöser von Babylon würde auferstehen. Und dann warteten sie 3 Tage und 3 Nächte und er stand nicht auf. Und sie warten heute immer noch. Die Babylonier warten heute immer noch, dass Damasi aufsteht. Und Damasi nennen sie leider nur Antichrist. Auf ihn warten sie heute. Die Babylonier warten auf Damasi, den Sohn der Ishtar, der Frau des Nimrod. Nun ja, aber dieser Ishtar haben ihm die Babylonier erfunden. Woher weiß ich das? Ha, das kann ja jeder sagen. Nun, 2340 vor Christus stand diese Dame, die Ishtar, die Frau des Nimrod, am Himmel, an der Ekliptik und neben ihr die Waage. Wie wir wissen, ist genau 2340 vor Christus, ich habe das in meinen Büchern geschrieben, die geheime Botschaft des Gilgamesch unter anderem, ist die Waage eingeführt worden als Zeichen für Tag und Nacht gleiche, wenn Tag und Nacht sich die Waage halten, wenn die Sonne genau im Herbstpunkt steht. Bei 180 Grad, wenn Tag und Nacht sich die Waage halten. Nun aber, diese Waage wurde 2340 vor Christus eingeführt als Zeichen des Herbstanfanges. Aber dieses Zeichen der Waage und das Zeichen der Frau Nimrods wurde aus einem anderen Sternbild gebildet, das längst am Himmel stand, nämlich, wie ihr oben sehen könnt, aus dem Sternbild der Taube Noahs. Am Sternenhimmel vor 2340 vor Christus stand die Taube Noahs und ich hab's schon. Und der Rabe Noahs. Und wie ich inzwischen festgestellt habe, standen sie genau an der Stelle, können wir ein bisschen regulieren? Ja, geht wieder. An der Stelle des Himmels, zu der Zeit, als Noah tatsächlich die Taube ausließ und den Raben ausließ. Zuerst den Raben und dann die Taube. Die Taube ist mit einem Ölblatt im Schnabel ja zurückgekehrt. Inzwischen habe ich das also alles errechnen können. Und es ergibt sich tatsächlich, dass also an dem Tag, an dem Noah die Taube fliegen ließ und sie wieder zurückkehrt mit einem Olivenblatt, sie auch bei den Babyloniern am Himmel stand. Im Jahr übereinstimmend der Tag, an dem Noah die Taube zum zweiten Mal fliegen ließ. Und auch den Raben. Sie standen also am Himmel. Ja, und 2340 stimmte das alles nicht mehr, denn im Laufe der Zeit hat sich der Himmel bewegt infolge der sogenannten Präzession. Die Erde torkelt ein wenig, langsam aber sicher. In 25.920 Jahren bewegte sich die Achse in einem Kreis Und deswegen verändert sich die Stellung der Sternbilder und deswegen stimmt der Tag auch nicht mehr. Also ließ man die Taube fallen und statt der Taube hat man die Waage und die Ishtar eingeführt. Und darum ist die Ishtar Sinnbild der Taube und darum wird die Ishtar immer wieder mit der Taube abgebildet als dem Sinnbild des Heiligen Geistes. Ihr wisst ja, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte, wie eine Taube schon. Das wussten die Babylonier doch auch. Und hier seht ihr etwa die Ishtar von Aschkelon am Mittelmeer in Israel. Da wird sie dargestellt. Und wie wird die Ishtar dargestellt? Mit einer Turmkrone, selbstverständlich. Und neben ihr noch einmal der Turm. Sie ist doch die Frau des Turmes. Aber die Taube gehört dazu, denn aus ihr wurde sie ja gebildet. Und darum sagten die Babylonier, weil die Taube das Sinnbild des Heiligen Geistes ist, dass sie die Gnadengaben des Heiligen Geistes allen überliefert und übermitteln kann, die an sie glauben. Hier wird sie zur Himmelskönigin. Die babylonische Himmelskönigin, hier haben sie sie in Aschkelon auch. Und hier sehen Sie noch einmal die Taube. Und hier sogar dreimal die Taube auf ihrem Haupt. Die Taube, die Noah dreimal aussandte. Nun, soweit also dieses. Ich möchte auch ein letztes Bild zur Ishtar noch einmal zeigen. Auch die Griechen haben natürlich die Ishtar gekannt und nannten sie Diana, nannten sie die Babylonier, die Römer und Artemis die Griechen. Ihr wisst, dass Paulus ja in Ephesus war, gell, und dann gab es einen großen Tumult im Theater. Da schrien sie dann alle, groß ist Diana, Diana der Epheser oder die Artemis der Epheser. Und so sah sie aus mit dem Turm selbstverständlich auf ihrem Haupte. Diana, bei den Römern, ist sie zur Jagdgöttin geworden. Natürlich, die Frau des Turmes ist doch die Frau des Jägers, also muss die Diana doch die Jagdgöttin sein, oder? Nun, jetzt habe ich also schon einen Kreis gezogen von den Helden Babylons bis zur Sintflut, zur Taube Noahs und zum Raben Noahs. Aber die Sintflut war seit 2340 nicht am Himmel an der Stelle verstirnt, wo sie ursprünglich verstirnt war, sondern die Babylonier haben alles geändert. Sie haben die Sintflut genau gegenüber am Himmel, diametral gegenüber am Himmel gesetzt, in die sogenannte Wasserregion bis heute. Und was sehen wir am Himmel, wenn wir hier also mal nur einige Bilder beschreiben? Wir erkennen sehr leicht hier dieses Bild als Schiff, das ist die Arche. Nun, sie ist jetzt hier so primitiv dargestellt, die Arche ist natürlich anders gebaut worden, aber als Schiff ist sie immer wieder so abgebildet von den Alten und man kann sie so rekonstruieren, weil die Babylonier diese Schiffe so kannten. Nun, dieses Bild, Sternbild heißt Magur bei den Babyloniern und das heißt Sintflutschiff, wörtlich. Es ist das Sintflutschiff, die Arche. Und neben der Arche sehen wir einen Ziegenfisch, das ist unser Steinbock. Ein Ziegenfisch, ein Amphibium. Wodurch kennzeichnet sich ein Amphibium? Wodurch erkennen wir, dass es ein Amphibium ist? Ja, ein Fisch und eine Ziege. Der Fisch lebt im Wasser und die Ziege auf dem Lande. Und Noah ist ja durch die Sintflutwasser hindurch gerettet worden und kam wieder aufs Land und lebt dann auch auf dem Land. Und die Babylonier haben geheimnisvoll, damit der Nicht-Eingeweihte es nicht wusste, den Noah dargestellt als Ziegenfisch. Und diesen Ziegenfisch haben sich die Philister, die Palästinenser von damals, als ihren Gott erkoren. In Ekron zum Beispiel. Wisst ihr noch, was da war mit den Philistern, mit dem Dagon, wie sie ihn nannten? Der Fisch, Dag heißt Fisch, Dagon. Dagon heißt gehörnter Fisch. Der Dagon. Nun ja, der Dagon, der lag dann plötzlich da. Nur der Schwanz war noch da und der Rumpf und der Kopf war lang daneben abgefallen. Lest das Kapitel durch. Das ist ein ganz höchst interessantes Thema. Sehr wichtig, auch vom geistlichen Standpunkt aus. Nun, das ist also Noah. Und von der Sintflut erfuhr der Noah von dem Gott Ea, der daneben steht. Wie hat der Gott Ea ihm die Sintflut verraten? Ea ist der Gott der Erde. Enki heißt er auch. Der Große, Bula wird er genannt. Nun, ganz einfach, der Ea hat an die Wand gesprochen. Das ist die Wand in Babylonien. Und das Echo von der Wand hörte Noah, der Ziegenfisch. Er sagte, Wand, Wand und Mauer, 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 höre. Und dann hörte der Noah von dem Enki, von dem Gott der Erde, dass die Götter eine Sintflut planten. Und dann sagt er, bau ein Schiff, und das hat er dann gebaut. Wir sehen auch dann die Meerestiere hier weiter. Das ist unser, der griechische Ketos, lateinisch Cetus oder Wal. Hier sind die Leichen. Luosch heißt der Leichnam. Hier sind die Leichen. Alle Seelen. Am 2. November feiert man alle Seelen. Das sind alle Seelen, die umgekommen sind. Alle Heiligen, das sind die sieben Heiligen von Babylon, gell? Am 1. November. Auch die Hindus haben die sieben Heiligen verehrt. Was haben sie gesagt? Die sieben Heiligen, die Schamanen, sind zu Nimrod ins Schiff gestiegen. Die sieben Heiligen, die haben einen Heiligenschein. Und die leuchten im Weltall. Sieben Stück Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Ganz einfach. Aber es waren acht. Es waren doch acht, die gerettet wurden. Aber es gibt nur sieben Wandelsterne, deswegen gibt es nur sieben Heilige. So was Dummes. Was machen wir denn mit dem Noah? Ja, der hat halt keinen Heiligenschein. Ja, der Noah muss halt dieser Mann sein. Tatsächlich. Der wurde dann bei den Hindus und bei den Griechen zum Wassermann. Ha, ganz einfach. So macht man das. Will ich mal den griechischen Wassermann wenigstens zeigen. Ungefähr. So haben die Griechen ihn dann gesehen. Ja. Jetzt haben wir also schon ein wenig über die Sintflut gehört. Also die Sintflut ist auch am Himmel verstirnt worden, schon im 3. Jahrtausend vor Christus. Ich möchte noch schnell mit Ihnen einen Gang durch die Tierkreisbilder gehen. Wir sprachen ja von dem Stier. Was hat der Stier eigentlich am Himmel zu tun? Nun, schon die Babylonier kannten den Stier. Im Gilgamesch-Epos ist eine schöne Episode, da kämpfen Gilgamesch, der Herrscher von Uruk, und Enkidu, das ist Damasi, sein Nachfolger auf dem Thron von Uruk. Sie kämpfen mit dem Himmelstier. Nun, Enkidu, der Freund und spätere Bruder, er wird also adoptiert, Enkidu wird adoptiert, Bruder des Gilgamesch, der fasst den Schwanz des Stieres und reißt ihm sogar die Hinterkeule aus und wirft sie dann der Ishtar sogar vor die Füße. Nun, wenn der Enkidu hinter dem Stier steht, dann muss er auch am Himmel hinter dem Stier stehen, denn der Stier, von dem in der Episode die Rede ist, ist der Himmelstier, Guana. Und genauso heißt das Sternbild am Himmel der Babylonier, Guana. Also haben wir den Stier am Himmel, dann haben wir auch das Sternbild hinter ihm, das ihm den Schwanz ziehen kann und ihm die Keule ausreißt, nämlich Enkidu, hier ist er. Da kniet er. Das ist der Freund des Gilgamesch. Ja, und Gilgamesch, nun, wir haben von ihm gesprochen, er wurde in den Merkur gesetzt und wurde als Stiermensch dargestellt, aber sein Sternbild ist ein Hirte. Enkidu, der Freund des Gilgamesch, ist ein Bauer und Gilgamesch ist der Hirte von Uruk. Selbstverständlich hat er am Himmel auch einen riesigen Hirtenstab, den er über seinem Kopf schwingt. Einen Hirtenstab, den Augurstab, den Stab der Bischöfe. Also, hier ist der Gilgamesch, das ist Gilgamesch am Himmel. Und hinter ihm ist so ein Streithahn, könnte man sagen. Das ist das Sternbild des Lugalbanda, des Mars. Das Lugalbanda, Sie erinnern sich, das war der größte Feldherr aller Zeiten. Naja, den gab es schon vorher. Der wurde in dieses Sternbild des Streithahnes gesetzt. Natürlich. Das ist das Sternbild des Mars am babylonischen Himmel. Und das ist der Vater des Gilgamesch. Sowas. Der Vater des Gilgamesch. Ja, der Vater des Gilgamesch war ein Flattergeist, heißt es. Und wenn ein Flattergeist und eine hübsche Jungfrau zusammenkommen, dann entsteht ein Mischwesen. Ja, tatsächlich, Gilgamesch ist zu zwei Drittel Gott und zu einem Drittel Mensch. Ha, stellt euch das vor. Nun, in meinem Buch könnt ihr nachlesen, warum das so ist. Ich werde jetzt weitergehen. Nun, um euch den Gilgamesch auch mal als Griechen, als griechisches Sternbild vorzustellen, sei also hier einmal der Orion, endlich, da haben wir ihn. Ja, die Griechen haben ihn in den Orion gesetzt, sei euch dies einmal vorgestellt. Nun haben wir also noch einmal den Gilgamesch und den Enkidu am Himmel, die mit dem Stier streiten. Aber mir geht es nicht um diese Episode vom Himmelstier, mir geht es um etwas anderes. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich mit euch, oder sagen wir euch, ich hatte euch versprochen, ich denke, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich so tue, als kennten wir uns schon lange. Also im Reiche Gottes gibt es sowieso nur Brüder und Schwestern, gell? Und die duzen sich normalerweise. Also hier sehen wir also Gilgamesch und Enkidu. Es gibt jetzt eine andere Episode und mit dieser Episode wollen wir jetzt durch die Sintflut hindurch in vorgesintflutliche Gefilde eindringen. Das, was noch keiner bisher geahnt hat. Keiner. Kein einziger Wissenschaftler. Gott hat es mir gezeigt. Gott sei Dank. Ja, es gibt eine Episode in diesem großartigen Gilgamesch-Epos, dass Gilgamesch und Enkidu die Freunde werden, nachdem sie sich erst gestritten hatten, den Zug zum weit entfernten Zedernwald wagen. In dem Zedernwald wohnt der gefährliche Humbaba. Und den wollen die beiden dann töten, damit dann Friede auf Erden ist. Merkt ihr was? Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Wenn wir den Humbaba töten, dann wird Friede auf Erden sein, sagt er. Wer wird wohl dieser Humbaba sein? Nun gut, Gilgamesch ist entschlossen. Er will gegen Humbaba kämpfen. Gehe es um Leben oder Tod. Und sei es ein Gott oder ein Mensch. Er kämpft gegen ihn. Aber sein Freund, Gilgamesch, Freund Enkidu sagt, nur nicht. Das ist ganz gefährlich. Er brüllt wie ein Löwe. Und aus seinem Rachen kommt Feuer und Wasser. Und außerdem, im Zedernwald ist er zwar der Haus, der aber ehe man in den Zedernwald kommt, ist ein Wächter da, der bewacht ihn. Und er hat 7 Panzermäntel. Gegen den kommen wir nicht an, wir brauchen gar nicht hinzugehen. Aber Gilgamesch ist entschlossen, dorthin zu gehen. Und er zieht dorthin. Und leider können auch die Alten, die Ältesten der Stadt, da ist der Alte, das ist der Kusch übrigens, der Alte, mit dem Bart und dem Stundenglas, wir erinnern uns, der Saturn, das ist das Bild des Saturn, der Vater des Jägers, wie er im Gilgamesch-Epos genannt wird, der Vater Nimrods. Gut, er steht stellvertretend für den Vater Nimrods, aber auch für die Ältestenschaft der Stadt, die warnt ihn und sagt, geh bitte nicht diesen Weg, das ist ein gefährlicher Weg. Aber Gilgamesch lässt sich nicht abhalten und lässt sich mächtige Waffen schmieden, unter anderem natürlich seinen Hirtenstab, sein Messer, sein Dolch am Gürtel und auch seinen Speer, der hier steht. Übrigens, den Orion, nicht? Das sind ja so, bei den Griechen sind es nur die unteren Sterne. Der Orion ist jetzt am Himmel sehr gut zu sehen. Wenn Sie abends in dieser Zeit jetzt also mal auf nach Süden schauen, dann sehen Sie, dass allmählich der Orion hochkommt. Ja, er kann sich gar nicht erheben, er torkelt, denn er ist wie ein Betrunkener. Langsam geht er aber dann in die Höhe und steht da im Süden aufrecht. Und links von ihm, da ist dieser hellste Fixstern überhaupt, der zu dieser Lanze gehört, der Sirius zu sehen. Ganz hell strahlt er. Schauen Sie sich den Gilgamesch einmal in Orion in Natura an, am Himmel. Ja, also die lässt er sich schmieden und natürlich hängt er sich auch den Bogen um und dann muss Enkidu, ob er will oder nicht, mit ihm ziehen. Vorher noch wird Enkidu von den Eltern des Gilgamesch adoptiert und so ist er nun der Bruder des Gilgamesch. Gut, nun auf dieser Straße wandern die beiden Helden, denn sie sind ja eigentlich die Planeten. Der Gilgamesch ist der Merkur und der Enkidu ist der Mond. Und auf dieser Bahn hier, entlang dieser Bahn im Tierkreis, wandern die beiden Helden. Und immer wenn sie zusammentreffen, dann wird das entsprechende Sternbild genannt. Wenn sie jetzt hier zusammentreffen, und das sehen wir, wenn sie Uruk, die Stadt Uruk, verlassen haben, die Straße weiterziehen, dann sehen wir sie plötzlich zusammen wandern und da steht das Sternbild der Zwillinge. Gilgamesch und Enkidu als Zwillinge. Und sie wandern auf dem Berg, heißt es. Hier seht ihr, die Ekliptik wird jetzt hoch und es ist jetzt ein Berg. Und sie müssen noch eine Weile auf dem Berge wandern, bis sie zum eigentlichen Zedernberg kommen, der an der höchsten Stelle der Ekliptik sich befindet. Im Sommer, der Sonnenwendepunkt, bei 90 Grad steht die Sonne im Sommeranfang. Und der Zedernwald ergibt sich, ist unterhalb des Berges hier zu sehen als der Zedernwald. Und noch etwas hat der Enkidu dem Gilgamesch warnend gesagt, es nützt ja gar nichts, denn vor dem Zedernwald ist der Wächter da, hier ist er, das muss der Wächter sein, der Flusskrebs. Und wer in den Wald hinabsteigt, wird gelähmt, es nützt also gar nichts. Nun, der Wächter ist also der Flusskrebs. Und er sagt, nein, geh jetzt nicht weiter, Gilgamesch, bleib stehen, denn der Wächter hat gerade 6 Panzer abgelegt, einen hat er gerade an. Und der Flusskrebs ist ja bekannt aus der Biologie, dass er sich versteckt hält, er hat sich auch versteckt, der Wächter hat sich auch versteckt, dass er im Sommer periodisch sich häutet. Also, der Flusskrebs, der Wächter des Zedernwaldes, hat sich 6-mal gehäutet, hat 6 Panzermäntel abgelegt, einen hat er gerade noch an. Aber dennoch versucht es Gilgamesch, und sie stürmen auf ihn ein und überwältigen ihn tatsächlich. Und dann dringen sie in den Wald ein. Nun, dann wandern sie in den Wald weiter, noch eine Weile, und dann treffen sie auf Humbaba, der brüllt wie ein Löwe. Und tatsächlich, da ist der Humbaba am Himmel, das ist der Löwe. Also Humbaba ist der Löwe. Tatsächlich wird auch Gilgamesch und Enkidu im Kampf mit dem Löwen abgebildet. Hier sehen Sie ein sehr, sehr schönes Rollsiegel, einen Rollsiegelabdruck aus dem British Museum, wo Enkidu, der Bruder des Gilgamesch, mit dem Löwen, mit Humbaba kämpft. Nun, sie überwinden also auch den Humbaba. Enkidu gelingt es ihm, den Kopf abzuhauen. Und dann tritt Gilgamesch als Merkur an die höchste Stelle des Berges, im Sommersonnenwendepunkt. Und dort steht um 2340 der Königsstern. Und darum wird jetzt Gilgamesch als König, als Weltherrscher, als König der Welt präsentiert im Gilgamesch-Epos. Und in dem Augenblick geschieht etwas Merkwürdiges. Da erhebt, heißt es im Gilgamesch-Epos poetisch, ihr Haupt zur Schönheit Gilgameschs empor, die Ishtar. Die Ishtar. Nun, wir sagten, Ishtar ist die Frau des Jägers. Aber wir hatten eine andere Ishtar. Ihr erinnert euch, die Jungfrau war eine andere. Die lag tiefer. Das ist eine andere Ishtar. Das muss tatsächlich Eva sein. Das muss tatsächlich Eva sein. Also, was sehen wir hier? Gilgamesch und Enkidu sind ins Paradies zurückgekehrt zu Eva und Adam. Natürlich, das ist Eva und neben ihr steht am Himmel Adam. Hier sehen Sie einmal in meine Werkstatt hinein, das, was ich dann dem Illustrator geben muss immer, eine alte Zeichnung von mir. Macht aber nichts, sehen Sie einmal, dass nicht alles perfekt ist, wenn Sie hier die Sternbilder sehen. Sie müssen erst konstruiert werden aufgrund von vielen, vielen Überlegungen. Viele Quellen müssen gewälzt werden, ehe man dann die genaue Position der Sternbilder auch bestimmen kann und so weiter. Hier sehen Sie also Adam. Und Adam heißt Schupa. Schupa. Soll ich Ihnen verraten, was das heißt? Also gut. Derjenige, der eine Rippe hergab. Na so. Kennen wir diese Geschichte? Wem gab er denn die Rippe? Der Eva. Und die Eva heißt Erua. Erua. Was heißt Erua? Nun, ich will es auch einmal sagen, was es heißt. Werdet ihr staunen. Aber lest mein Buch, das Zeichen des Messias über den Stern von Bethlehem. Erua heißt diejenige, die den in Eden verheißenen Samen gebären wird. Eva. Ja, natürlich, Gott hat zunächst einmal der Eva gesagt, zum Weibe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du. Du Weib, er spricht zum Weibe. Und sagt, der Same des Weibes, der Same Evas, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat Eva geglaubt und sie meinte, kein sei jetzt der Erlöser. Darum sagt sie, ich habe jetzt endlich einen Mann erbaut. Und ihre Hoffnung war ganz auf Kain gesetzt. Und wie sehr hatte sie sich getäuscht. Kain war ein Mörder, oder? Sein Bruder Abel ermordet. Kain war nicht der Erlöser. Aber immerhin, Eva hat von Gott diese Verheißung bekommen, als Weib schlechthin. Aber die Babylonier wussten das nicht. Sie verstanden es noch. Eva verstand es auch noch nicht. Nicht Eva sollte den Sohn gebären, sondern eine Tochter Evas. Und darum ist das Sternbild der Eva zugleich das Sternbild der Mutter des Erlösers. Wenn wir so weit gekommen sind, möchte ich jetzt noch einmal zurückgehen. Mit Ihnen einfach zurückgehen. Also, vom Sternbild des Adam zurück zur Eva. Adam und Eva sehen wir dort. Übrigens, sie haben den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auch gesehen in dem Bild gerade. Jetzt haben wir die Eva zurück zu Satan. Wieso? Der Löwe, Satan? Nein, wir müssen noch ein weiteres Bild betrachten. Das haben wir vergessen. Die Schlange. Löwenschlange. Deswegen haben die Babylonier das zusammengesetzt. Eine Löwenschlange, ein Löwendrache in Babylon, am Ishtar-Tor etwa. Immer von einem Löwendrachen haben sie geredet. Der Drache, wer ist der Drache? In der Offenbarung heißt es der Drache, die alte Schlange, Satan. Also hier auch. Und merkwürdig ist, dass die Schlange und der Löwe zusammen aufgehen am Himmel von Babylon. Also, und noch einmal zurück, dass wir das richtig verstehen, als auf der Ekliptik selbstverständlich, die beiden als Planeten laufen und hier hinkommen an den Eingang zum Zedernwald, also zum Paradies. Da hebt die Schlange ihr Haupt empor an dieser Stelle und Enkidu, der Mond, der läuft und läuft und geht immer tiefer in den Wald hinein und wird plötzlich von der Schlange ergriffen und sie beißt ihm in die Ferse. Und darum ist plötzlich Enkidu gelähmt, er ist lahm und er stirbt fast. Aber er darf im Epos an dieser Stelle nicht sterben, er stirbt später, sonst wäre das Epos hier zu Ende. Deswegen macht der Babylonier hier noch einen kleinen Schnitzer hinein, einen kleinen Schlenker und sagt, er erholt sich wieder langsam von seiner Krankheit und wird dann später aber von den Göttern dazu verdammt, dass er sterben muss. Denn der ist ja der Erlöser. Wer ist denn der, dieser Enkidu? Wir hatten gesagt, er heißt Damasi. Damasi ist ein Herrscher von Uruk und Babylon, aber Damasi heißt Sohn des Lebens oder der verheißene Sohn. Also auch hier wieder die Doppeldeutigkeit. Einmal nach der Sintflut ist es ein Herrscher von Babylon, aber vorsintflutlich gesehen ist es der Sohn der Eva und auf die Ferne bezogen in die Zukunft hinein ist es der Erlöser, der der Schlange den Kopf zertritt, Jesus. Also es ist der babylonische Erlöser, Damasi ist tatsächlich der babylonische Erlöser und wird als solcher dargestellt, denn er wird von der Schlange hier an der Ferse ergriffen und muss darum gelähmt sein. Jetzt sind wir fast am Ende, ich danke für Ihre Geduld. Ich möchte Ihnen aber jetzt noch etwas dazu sagen. Wir haben jetzt den Erlöser kennengelernt, nämlich diesen Enkidu, den Bruder des Gilgamesch. Noch einmal zurück zu diesem Bild. Also, jetzt haben wir die Schlange auch von Eden kennengelernt. Wir haben Adam und Eva und die Schlange und den Zedernwald, das ist das Paradies. Und den Wächter am Eingang des Zedernwaldes ist natürlich, das ist der Cherub, das sind die Cherubim. Noch heute sagen wir Krebs zu diesem Wesen oder Crab im Englischen, was an Cherub erinnert. Das hat damit zu tun, nur wir wissen es nicht. Das ist der Cherub, der am Eingang zum Zedernwald steht. Und jenseits von Eden, nun das Erste, was wir von der Bibel hören, Adam erkannte sein Weib. Und sie gebar Kain. Und sie fuhr fort zu gebären und gebar seinen Bruder Abel, oder? So heißt es doch. Also, erst Kain und dann Abel. Und nach den Babyloniern sind es Zwillinge. Aber in der Bibel kommt das nun nicht so zum Tragen. Aber wenn wir das genau lesen, den Text, den hebräischen Text, dann heißt es, und sie fuhr fort, auch den Abel zu gebären. In einem Geschlechtsakt sind Kain und Abel geboren worden. Kain erkannte, Abel, Adam erkannte sein Weib, Eva. Und aus diesem einen Geschlechtsakt sind Kain und Abel hervorgegangen als Zwillinge. Das wussten die Babylonier schon. Nicht etwa als Kain, als der Erstgeborene der Schlange. Zwar sagt uns Johannes das, dass er vom Bösen war. Natürlich war er vom Bösen. Kain war vom Bösen, aber nicht von der Schlange gezeugt. Das ist altkatholische oder freimaurerische Lehre, das ist dasselbe, das ist altbabylonisch. Das steht im Gilgamesch-Epos auch so drin. Darüber spreche ich jetzt nicht. Kain ist der Sohn Adams und er ist ein Zwillingsbruder des Abel. Nun, da haben wir sie alle, beide. Und es heißt von Kain, er wurde ein Ackerbauer und von Abel, er wurde ein Hirte. Hier sind die beiden, der Ackerbauer, der den Stier aufs Feld führt und der Hirte, der mit dem Hirtenstab, ich lasse es jetzt mal aus, ich brauche es nicht aufzuzeigen, mit seinem Hirtenstab hier am Himmel steht. Also Kain und Abel am Himmel. Soweit also auch sind wir jetzt. Jetzt müssten wir eigentlich noch etwas anderes anschauen, nämlich was danach kommt. Wir hatten ja den Alten gesehen, den Kusch. Ihr erinnert euch, den Alten, der sie warnt, die Ältestenschaft also, den Vater des Nimrod. Nun den Shugi. Shupa hieß Adam im Paradies. Shugi heißt Adam nach dem Fall. Shugi heißt, der in die Dornen greift. Dornen und Disteln wuchsen Adam. Er greift in die Dornen. Das ist der Alte. Der Alte ist Adam. Und er muss tatsächlich im Schweiße seines Angesichtes auf dem Acker sein Feld, auf dem Felde, muss er sich sein Brot verdienen. Und da sehen wir den Ackerstier, da sehen wir auch das Feld, da sehen wir die Ähre mit den sieben Plejaden, mit dem sieben Gestirn. Sieben Sterne als sieben Körner in der Ähre drin, das Feld. Das ist der Traum, auch den Pharao hatte. Der kannte auch diese Sternbilder. Und er hat es sich betrachtet. Sieben, da ist ein Stier und da ist eine Ähre auf dem Kornfeld und sieben Körner sind darin. Und er denkt darüber nach im Traum und dann fantasiert er und dann sieht er 7 Kühe. Und dann sieht er 7 fette und 7 magere Kühe. Okay? Und 7 Jahre, 7 Körner werden dann zu 7 Jahren. Hier seht ihr also, wie auch der Pharao durch die Sternbilder animiert wurde, sogar bis in seinen Traum hinein. Ja, also wir haben Kain und Abel, den Vater, Adam, nach dem Fall. Und wer ist diese Dame, bitteschön? Eva im Paradies haben wir kennengelernt, Erua. Und diese Dame heißt Anunitum. Anunitum. Und Anunitum war bei den Babyloniern die Göttin der Geburt. Und alle schwangeren Frauen haben sie um Hilfe angebeten, die heilige Geburt. Hilf uns, Himmelskönigin, diese Himmelskönigin, hilf uns, damit wir ein gesundes Kind zur Welt bringen. Was hat denn Eva nach dem Sündenfall mit der Geburt zu tun? Nun, der Fluch hieß, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das ist Eva nach dem Fall. Jetzt haben wir die ganze Familie Adams auch gefunden. Und diese Sternbilder sind bereits vor der Sintflut erfunden worden. Nun, jetzt haben wir den Kain hinter dem Sternbild des Stieres kennengelernt. Ich möchte jetzt noch ein Bild der Römer auflegen. Den Kain der Römer. Aber der hieß nicht Kain, auch nicht Enkidu, sondern Mitra. Oder Mitras bei den Griechen und Römern. Mitra im Persischen. Also was ist hier geschehen? Da ist einerseits Kain, der erste Sohn, der erstgeborene Sohn der Eva, der andererseits der Erlöser ist für die Babylonier, denn er ist der, der der Schlange den Kopf zertritt und der gelähmt wird von der Schlange, die ihn in die Ferse beißt, also der Erlöser. Hier haben wir den babylonischen Erlöser in Rom und bei den Persern. Der hieß Mithras. Das waren die Söhne Kains, die in den Mithras-Kult eingeweiht waren. Die Söhne Kains, so nannten sie sich bis heute. Das sind Söhne Kains. Da haben wir also den Mithras, das ist der ursprüngliche Kain. Ich will Ihnen noch einmal, natürlich gehört er auch in den Vatikan, hier aus dem Vatikanischen Museum zeigen. Und wenn Sie das nochmal betrachten, den babylonischen Erlöser, der hier hinter dem Stier kniet, und den Mithras, der hinter dem Stier kniet, dann werden Sie sehen, dass die beiden eins sind. Nun, noch etwas ist zu sagen. Dieser Mithras ist also das Bild des Enkidu oder Kain des babylonischen Erlösers. Und dieses Sternbild des Kain ging 2340 vor Christus, zur Zeit, als das Gilgamesch-Epos spielt, auf das sich das Gilgamesch-Epos als astronomisch bezieht, auf im Frühling, und zwar am 1. Nisan. Nun, rund 1000 Jahre später, also ungefähr um 1200 vor Christus, ging der Stern mit 14 Tage später auf. Und seitdem hat man einfach in der Kirche Babylons den 15. Nisan als den Auferstehungstag Kains gefeiert. Am 14. Nisan feiern die Juden den Tod Jesu, wenn sie gläubig geworden sind. Ihr Passafest, das auf den Tod Jesu hinweist. Sie haben das Lamm geschlachtet, ihr wisst das in Ägypten. Und die Erfüllung ist dann 1500 Jahre später in Christus, der am 14. Nisan starb. Aber er stand 3 Tage später auf. Wie ist es mit dem babylonischen Mithras oder dem babylonischen Kain? Er starb im Herbst und ein halbes Jahr später ist er auferstanden im Frühling. Und man hat das mit der Vegetation selbstverständlich zusammengebracht. Das hängt damit zusammen, dass im Herbst das Zeichen des Kain unterging, wenn am Morgen die Sonne hochkam. Und im Frühling, wenn die Sonne gerade aufging, ging auch das Sternbild des Mithras auf. Ja, so jetzt möchte ich aber von der Jungfrau Ishtar oder Erua noch einmal auf die Geburt Jesu kommen. Wir haben gesagt, und damit schließe ich jetzt, dass Erua diejenige ist, die den in Eden verheißenen Samen gebären soll. Erua. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal das Bild der Erua 2000 Jahre später zur Zeit Jesu. Da ist sie. Ihr könnt es in meinem Buch, das Zeichen des Messias, nachlesen. Es ist tatsächlich so, dass in dem Zeichen der Erua, das heißt noch einmal, diejenige, die den in Eden verheißenen Samen gebären wird, also die Mutter des Erlösers, das ist das Sternbild, die Babylonier wussten es schon, und vor der Sintflut ist es schon an den Himmel gesetzt worden als Eva und später als die Mutter des Erlösers. Und genau in diesem Sternbild ist am 30. August, mitten im heißen Sommer, Jesus geboren worden. Mitten in dem Sternbild ist er geboren worden, als neuer Stern nämlich. Als dieser neue Stern im Schoße dieser Mutter am Himmel, dieser Jungfrau am Himmel erschien, ist gleichzeitig auf Erden Jesus geboren worden. Und zwar am Abend des 30. August 2 vor Christus. Das war der erste Tischri bei den Juden. Das ist das Neujahrstag. Mit Jesus fing etwas ganz Neues an. Jesus ist nicht mitten im kalten Winter geboren, sondern mitten im heißen Sommer, am Abend. Und zwar dieser Stern ging einmal pro Tag genau durch den Zenit von Bethlehem. Und darum sahen die Weisen aus dem Morgenland, wie wir sagen, die Magier, als sie nach Bethlehem gekommen waren, am Morgen im November, Ende November, 3 Monate später sind sie erst angekommen, sahen genau über dem Haus am Morgen den Stern stehen. Wie wunderbar. Wir können den Zeitpunkt sogar ausrechnen. Aber das könnt ihr in meinem Buch nachlesen. Ja, und noch etwas ist wichtig für die Astrologie noch. In dem Augenblick, wo der Stern des Messias im Schoße der Jungfrau am Himmel erschien, die den Eden verheißenen Samen gebären sollte, da war die Sonne unter dem Horizont. Nur der Mond war über dem Horizont. Und auch die anderen klassischen Planeten waren alle unter dem Horizont. Sie mussten sich schämen. Jesus ist Sieger und hat mit der Astrologie überhaupt nichts zu tun. Also, das ist das Bild, das die Perser auch sahen, denn sie kannten es. Ja, sogar Zarathustra soll ihnen gesagt haben, wenn ein neuer Stern in diesem Sternbild erscheint, dann ist der Erlöser der Welt geboren, den sie anbeten sollen. Ein allerletztes. Dass man das auch in der Kirche gewusst hat, geht aus den Bildern hervor. Die kanonischen Bilder. Hier sehen wir Folgendes. Hier sehen wir eine Szene nicht der Weisen, der Magier, die kam 3 Monate später, sagten wir. Sondern hier sehen wir die Hirten. Die haben wirklich in Augenschein genommen, dass Jesus geboren war in der Krippe. Nun, bei Esel und Rind singen wir, gell? Bei Esel und Rind. Nun, das ist aber falsch. Wenn es im Sommer war, am 30. August ist leider Sommer, nicht Winter, da waren die Hirten auf freiem Felde. Das sagt uns auch Lukas, das sagt uns das Evangelium, oder? Die Hirten, und sie, was machten sie? Sie haben gedöst, gell? Haben nichts zu tun gehabt, waren arbeitslos. Sie weideten ihre Herden. Das heißt, Esel und Rind war draußen, nicht im Stall. Jesus ist nicht bei Esel und Rind geboren worden. Das ist dann, aber warum singt man denn das? Warum denn das? Und noch etwas. Da ist der Josef. Ich stelle mir vor, einen ganz hübschen jungen Mann. Ganz verliebt in seine junge Frau, die noch Jungfrau war. Aber was ist denn da? Ach, da ist der Josef, tatsächlich der alte Mann mit einem Bart. Und sieht ganz betrunken aus. Ganz trunken sieht er aus. Und hat noch einen Hirtenstab in der Hand. Ach, Josef, ist das ein Hirte gewesen? Nee, ein Zimmermann, sagt die Bibel. Da stimmt doch etwas nicht, oder? Da passt das hinten und vorne nicht. Josef, ein alter Mann, dann Bart, besoffen wahrscheinlich, und dann noch einen Hirtenstab. Wer ist denn das? Ja, wer eingeweiht war, der wusste natürlich, dass der Stern im Schoße der Jungfrau erschienen ist. Denn das Sternbild der Jungfrau wurde später von den Griechen das Sternbild des Haares der Berenike, der Königin Berenike, umgewandelt. Das ist die ursprüngliche Jungfrau etwa hier zu sehen. Und im Schoße dieser Jungfrau hat man dieses Haar der Berenike dann geschaffen, die Griechen. Und daneben steht der Boötes. Nun, hier hat er eine Keule in der Hand. Das ist sehr, sehr abwegig. Jeder Künstler hat es immer anders dargestellt. Die ursprüngliche, auch griechische Version ist diese hier. Hier ist Koma Berenices, also da ist die Eroa, die Jungfrau, sprich die Mutter Jesu am Himmel. Und neben ihr steht Boötes, mit der Griechen. Wer ist der Boötes bei den Griechen? Und auch da sagen die Leutchen hier, Sie können es in den Büchern lesen, in sogenannten christlichen Veröffentlichungen über Sterne, was die Sterne uns zu sagen haben, Boötes, das sei Jesus, weil Bo kommend heißt. Wenn das Jesus ist, dann fresse ich einen Besen. Bei den Griechen ist Boötes ein Hirte, und zwar ein Rinderhirte. Deswegen hat er einen Stab. Und ist gleichzeitig ein Weinbauer, und er hat sich maßlos betrunken. Das nur nebenbei. So, und wen weidet er denn? Die 7 Dreschochsen, Septentriones. Wer sind die 7 Dreschochsen? Nun, das sind hier, die sieht man hier nicht mehr, hier sieht man nur einen Teil vom Drachen. Das sind die 7 Sterne des großen Wagen. Der hat 7 Sterne, die wurden die 7 Dreschochsen genannt. Und der große Wagen, der ist festgebunden an den Nordpol. Der dreht sich immer nur um den Nordpol herum, der kann nicht untergehen und aufgehen. Der dreht sich da oben wie die Ochsen auf der Tenne, wenn sie das Korn, das Getreide zertreten müssen. Und der Hirte, der Rinderhirte schaut zu, dass alles in Ordnung geht. Also, wenn die kanonischen Darstellungen der Kirche seit Jahrhunderten immer so da, die genau in dieser Art sind, dass der alte Boethius neben der Jungfrau Maria steht, dann wussten sie also, dass nicht es eine dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn war oder irgendetwas oder ein Komet oder sonst etwas, sondern dass es ein neuer Stern war, der im Schoße der Jungfrau aufging. Ich möchte schließen mit einer wunderbaren Hoffnung, nämlich der, dass Jesus, der als kleines und hilfloses Kind in einer Krippe lag, als Herr aller Herren und Könige aller Könige wiederkommt vom Thron Gottes. Denn im Schoße der Jungfrau, nicht weit vom Schoß der Jungfrau entfernt, befindet sich ein bestimmter Punkt am Sternenhimmel, das ist der galaktische Nordpol, das ist der nördlichste Punkt unserer gesamten Milchstraße, des gesamten Milchstraßensystems. Und genau hier, das könnt ihr mir im Buch nachlesen, so über den Stern von Bethlehem, die Zeichen des Messias, genau hier haben die Alten, die Babylonier und auch Jesaja den Thron Gottes hingesetzt. Und darum kam Jesus vom Thron Gottes und er ist, nachdem er auferstanden ist und 40 Tage mit den Jüngern zusammen war, wieder zum Thron Gottes zurückgekehrt und er wird vom Thron Gottes zurückkehren. Und wenn er zurückkommt, dann wird ein Zeichen am Himmel erscheinen, das Zeichen des Menschensohnes. Wo wird dieses Zeichen erscheinen? Genau hier am Thron Gottes. Und dieses Zeichen wird heller sein als damals, als es nur die Waage gesehen haben und die anderen hatten es gar nicht beachtet. Es wird so hell scheinen, dass alle in Schrecken und Panik geraten. Und dann wird Christus in großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Und dazu möchte ich abschließend einen Vers aus dem Psalm 2 noch zitieren, der mir sehr am Herzen liegt, weil wir daran erkennen können, dass auch im Psalm 2 von dem Sohn Gottes schon die Rede ist. Da heißt es, küsset den Sohn, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl aber allen, die auf ihn trauen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.